Das ist der Podcast Venedig hören und lieben. Venedig ist eine einzigartige Bühne. Nicht nur für Filmklassiker wie Wenn die Gondeln Trauer tragen, James Bonds Casino Royale oder Donna Leons berühmten Commissario Brunetti. Diese Kulisse für entspannte Genussreisende hörbar zu machen, ist Ziel dieses Podcasts. Ich bin Birgit Eschbach, der Legende nach Made in Italy, und ich habe mich als Teenager unsterblich in die Lagunenstadt verliebt. Ich bin regelmäßig in Venedig, am liebsten im Winter und mit einer nicht enden wollenden Sehnsucht nach der Melancholie der Serenissima. Mit meinen Gästen und Venedig-Kennern lade ich dich ein, Slow Traveling in Venedig für dich zu entdecken. Herzlich willkommen, liebe Venedig-Freunde. Und ich habe heute einen Gast für euch, der euch sehr freuen wird. Es geht heute nochmal um das Thema Genuss und Venedig. Das passt ja sehr gut. Und ihr habt euch alle gewünscht, dass Stefan Maywald, der Gast unserer ersten Folge, noch einmal in unseren Podcast kommt. Das ist die erfolgreichste Folge, die wir gemacht haben. Deswegen ist es natürlich wunderbar, dass Stefan sich die Zeit genommen hat, auch mit einem neuen Buch im Gepäck. Und ich sage herzlich willkommen, lieber Stefan.
Hallo, liebe Birgit, freut mich riesig, dass ich wieder hier sein darf. Und das wusste ich gar nicht, dass das irgendwie der erfolgreichste Podcast deiner Venedig-Reihe geworden ist, was mich natürlich sehr stolz macht. Danke an alle Hörerinnen und Hörer. Toll.
Ja, das ist wirklich klasse. Und ich bin auch sehr gespannt, was wir heute alles entdecken werden und was wir unseren Hörern und Hörerinnen mitgeben können. Aber zunächst einmal reisen wir von Venedig auf die andere Seite des Globus nach New York. Was ist denn da los?
Ah, New York, der Times Square. Du sprichst wahrscheinlich darauf an, dass Friuli Venezia Giulia, die unsere Region, unsere Heimatregion hier für Grado und Lignano, eine riesige Werbung geschaltet hat in New York auf dem Times Square. Und der Regionalgouverneur höchstpersönlich war da und hat sich dort vor der Werbung fotografieren lassen. Es geht natürlich ganz gut rund in diesen Wochen und Monaten, denn nächstes Jahr, 2025, wird ja Gorizia europäische Kulturhauptstadt. Die Hoteliers in Grado reiben sich schon die Hände, weil wohl sehr viele Übernachtungen hier in Grado passieren werden. Gorizia hat kaum Hotels. Also auch ein Tipp für alle, die 2025 an die obere Adria reisen, rechtzeitig buchen. Es wird viel los sein. Ja, das ist eine Riesensache, keine Frage. Ob solche Werbung am Times Square wirklich was bringt, keine Ahnung. Aber es ist natürlich ein schöner Prestigegewinn für die Politik. Zeitgleich soll auch der Flughafen Trieste Ronchi dei Legionari ausgebaut werden. Also eigentlich ein Haufen guter Nachrichten, wenn man im Tourismussektor unterwegs ist.
Und diese guten Nachrichten, die könnt ihr gebrauchen oder die kann Venedig gebrauchen, denn ich sag mal zeitgleich zu der Tatsache, dass Venedig am Times Square hängt und natürlich alle freudig über Venedig berichten, gibt es auch ein bisschen kontrovers diskutierte News, nämlich seit gestern verlangt Venedig Eintritt. Und darüber werden wir heute auch sprechen. Du hast dieses Thema und auch das Foto ja in deinem Newsletter bereits angekündigt. Und für alle, die also nicht warten können, bis das Stefan wieder nach einem Jahr in unseren Podcast kommt, dieser Newsletter-Post aus Italien, der sei hiermit auch nochmal allen ans Herz gelegt. Wir verlinken ihn in den Shownotes. Ja, Stefan, dann gehen wir mal rein in die Folge. Wir werden heute unseren Hörern einiges bieten. Wir werden natürlich über das Eintrittsgeld von Venedig sprechen. Wir werden über die Biennale sprechen, über wichtige Veranstaltungen. Ihr habt hohen Besuch. Und wir werden über die Kapitel aus deinem Buch sprechen, die sich mit Venedig beschäftigen. Du hast ein Buch geschrieben über mein Lieblingsgericht Spaghetti Vongole. Und es ist eine kulinarische, eine lokalische Reise von Venedig bis Triest. Und kommen wir gleich zu, wieso, warum du das geschrieben hast und wer da drin vorkommt. Ja, und wir werden auch über Stefans Sommer sprechen, über den letzten Sommer und über den kommenden. Also es ist so ein bisschen was, was wir vorhaben. Freut euch auf eine interessante, spannende kommende Stunde. Und jetzt geht's los mit dem Eintrittsgeld von Venedig. Gestern war der erste Tag. Hast du schon ein bisschen was mitbekommen? wie das Feedback darauf war.
Ja, es ist natürlich ein Riesenthema hier in Italien. Also die Nachrichtensendungen waren wirklich mehr oder weniger live vor Ort, haben hunderte Interviews geführt. Interessanterweise ist das in Italien bei Italienern relativ gut angenommen worden. Alle, die interviewt wurden, haben relativ klaglos bezahlt. Das war nicht das Problem. Das Problem war, dass viele Touristen davon überhaupt nichts wussten. Was ich komisch finde, da es tatsächlich natürlich auch in allen deutschen Zeitschriften und Zeitungen nachzulesen war. Aber wir wissen ja alle, der Medienkonsum findet nicht mehr in den klassischen Medien statt, über die klassischen Medien statt, sondern man holt sich seine News aus seiner Bubble. Und da kam dieses Eintrittsgeld wohl nicht so richtig an. Ja, das Eintrittsgeld ist sehr umstritten. Auch der Bürgermeister selbst ist ja sehr umstritten, von dem das kommt. Also das spielt natürlich auch eine Rolle. Venedig hat ja seit Jahrzehnten das Problem des Overtourism. Wie können wir Tourismus begrenzen? Und man muss ganz ehrlich sagen, es ist ein verflixtes, schwieriges Problem. Denn du kannst ja keine Drehkreuze an den Bahnhof stellen, dann wird ja Venedig erst recht Disneyland. Du kannst den Zugang ganz schwierig begrenzen, Birgit, du weißt es als Venedig-Fan, es gibt ganz, ganz viele Wege nach Venedig, auch per Boot. Wie willst du da was tun? Und da ist diese Idee, es über so eine Art Freiwilligkeit, sage ich jetzt mal, es ist natürlich keine Freiwilligkeit, aber so eine Regelung, dass zumindest Tagestouristen 5 Euro zahlen, ist zumindest eine Idee, mit der man mal leben kann, mit der man mal experimentieren kann. Und in diesem Jahr wird ja auch experimentiert. Es gilt ja vorerst nur an einigen Tagen bis zum Juli, dann wird Bilanz gezogen. Der Corriere della Sera hat ausgerechnet, dass der bürokratische Aufwand viel höher ist als alles, was da finanziell rumkommt. Aber da muss man natürlich auch sagen, das ist ja bei allen neu eingeführten Sachen so. Wer weiß, wie es in 4, 5 Jahren aussieht.
Ja.
Also es ist sehr umstritten, weil auch der Bürgermeister, der es eingeführt hat, sehr umstritten ist. Die Alternativen, ich kann mir wenige Alternativen vorstellen, die mich bislang überzeugt haben. Wie gesagt, man kann Venedig nicht zusperren. Das will auch kein Venezianer. Weniger Touristen, ja. Aber wie, ohne dass es dann doch irgendwie so eine Art geschlossene Anstalt wird, ne?
Jetzt zum Verständnis. Es geht darum, wie du sagst, den Overtourism ein bisschen zu lenken und zu steuern und die Tagestouristen zu beschränken. Die 5 Euro, das wird ja auch diskutiert, das hält ja keinen ab und da geht's ja auch nicht drum. Weißt du, wie das funktionieren soll? Es gibt ja es geht alles digital auf mein Handy. Ich lade mir einen QR-Code runter, ich bezahle online, habe dann einen QR-Code und kann damit nachweisen, dass ich diese 5 Euro gezahlt habe. Ist das so eingestellt, dass dann irgendwann, wenn 50.000 Menschen diesen QR-Code runtergeladen haben, dass es dann keinen mehr gibt, weil Venedig dann an dem Tag ausverkauft ist? Oder wie soll die Steuerung funktionieren?
Nein, diese Steuerung ist überhaupt nicht vorgesehen und wahrscheinlich auch überhaupt nicht möglich. Übrigens auch eine ganz wichtige Information, auch Touristen, die über Nacht oder länger in Venedig bleiben, brauchen diesen QR-Code. Sie müssen nur nichts bezahlen. Sie müssen sich aber trotzdem auf der Seite registrieren. Vermutlich soll diese Seite natürlich irgendwann dazu führen, dass du genau weißt, guck mal, hier am Samstag, den 1. Juni ist so viel los, da machen wir jetzt kein Eintrittsgeld von 5 Euro mehr, sondern von 15 Euro. Das ist mittelfristig zumindest mal angedacht, dass man über diese QR-Codes endlich auch mal genau weiß, wie viele Menschen wirklich kommen. Denn bisher ist das natürlich alles nur Schätzwerk. Es gibt ja keine Zähler an den Bahnhöfen, an dem Bahnhof, an dem Flughafen und an dem Riva degli Schiavoni, wo die ganzen Ausflugsboote aus Jesolo anlanden. Also das ist sicher auch, 5 Euro schrecken keinen ab, da hast du recht. Es soll wahrscheinlich mittelfristig so eine gewisse Steuerung geben, dass ja an manchen Tagen vielleicht nur 2 Euro fällig sind und an absoluten Spitzentagen, wer weiß, 20. Und das wird dann für eine Familie dann natürlich schon eine Überlegung wert, ob man nicht dann lieber an Tagen reist, an denen weniger los ist.
Ich habe auch noch keine abschließende Meinung dazu. Ich kann einerseits dieses Dilemma verstehen und dass man da etwas machen muss. Und ich bin auch weit davon entfernt zu sagen, nur weil es von einem Bürgermeister kommt, der unbeliebt ist. Es ist auch immer nie nur ein Bürgermeister. Solche Sachen werden ja in Räten beschlossen. Aber da geht es auch gar nicht drum. Also ich bin auf jeden Fall weit davon entfernt, nur weil es von ihm kommt, das zu verurteilen. Wir haben ja noch den Norderney-Podcast und da gibt es ja eine ähnliche Thematik mit den Gästebeiträgen, Kurtaxen in Deutschland und natürlich eben diese Situation, dass in Venedig und in Norderney oder auf Norderney viel zu tun ist, damit eine Stadt funktioniert und da immer mehr Einheimische dort leben, die Kosten aber ja geblieben sind, wenn nicht höher werden, muss das ja auch irgendwo querfinanziert werden. Also diese Diskussionen, ja, die halten mitunter an, auch dieses, jetzt muss ich noch irgendwo hingehen und meistens am letzten Tag den Gästebeitrag bezahlen. Das ist dann ja auch so eine, es ist ja immer so ein bisschen negativ konnotiert, ne? Es ist etwas, was man nicht gerne macht und dann reist man mit so einem letzten schlechten Gefühl vielleicht ab. Zahlt man es vorher, hat man es vergessen. Das ist auch, finde ich, auch den, schon mal den besseren Weg, als eben nachher zu das zu bekommen. Ja, wir werden das mal beobachten und vielleicht nächstes Jahr dann wieder über diese das Ergebnis der Testphase sprechen.
Es ist auf jeden Fall ein Experiment, das wird auch deutlich so gesagt.
Ja.
Es kommt natürlich darauf an, wie durchdringend kann das durchgesetzt werden, wenn halt irgendwie 90% der Touristen diesen QR-Code überhaupt nicht runterladen, dann hat Venedig natürlich ein Problem, weil es gibt ja keine 300 Menschen, die kontrollieren, sondern es gibt halt ein paar Vigili, die durch die Gassen laufen und die vielleicht nur jeden Hundertsten erwischen, der dann irgendwie eine Strafe von, ich glaube, 200 Euro zahlt. Müsste.
Ja, und ganz ehrlich, mein erster Gedanke war, weil es ja auf dem Handy dann ist und in Venedig ja so viele Selfies gemacht werden, wer hat denn um 15 Uhr noch Akku? Also
das spannend. Und und vor allen Dingen und diese Sache, dass du, ja, es gibt ja auch Ausnahmen. Es gibt ja, wenn du aus dem Veneto kommst, brauchst du es nicht, den QR-Code. Wenn du nachweisen kannst, dass du beruflich da bist, glaube ich auch nicht. Und am Sonntag kommt ja der Papst.
Ja, der braucht's auch nicht.
Obwohl er Tagestourist ist. Aber er ist ja auch beruflich da.
Was ist denn da los?
Ja, wenn der Podcast rauskommt, war er schon da. Aber zum Zeitpunkt dieser Aufnahme wird er noch kommen. Und ich habe mir vorhin gerade sein Programm angeschaut. Er wird also um 8.15 Uhr, sportliche Zeit. Er kommt ja, wie gesagt, aus Rom angeflogen.
Ja.
Im Frauengefängnis auf Giudecca, sowohl mit den Insassinnen als auch mit den Polizisten sprechen, eine kleine Messe halten und dann geht's wohl richtig ab auf den Markusplatz um 11.30 Uhr. Da gibt's dann eine große Messe und es ist, ich habe auch gerade gelesen, es ist das erste Mal seit 2011, dass wieder ein Papst in Venedig war, also schon länger her, unser deutscher Papst. Und danach geht's zurück. Also theoretisch müsste er, nein, er ist ja zur Arbeit da. Aber Papst Franziskus ist nur Tagestourist.
Nur Tagestourist.
Sehr sportlich ist, ja.
Und wir wollen es mal festhalten, wo fährt er als erstes hin? Auf meine Lieblingsinsel?
Giudecca, genau.
Der weiß schon, was er macht. Lieblingsinsel.
Ja.
Ja, ich möchte noch mal ganz kurz eine Sache sagen. Du hast gesagt, die aus dem Veneto, die müssen es nicht zahlen. Das hat nämlich Christopher Weigert, der zuletzt bei uns im Podcast war, gesagt, Mensch, was ist denn jetzt, wenn du Venezianer bist, verliebst dich in ein Mädel vom Festland, ihr wollt euch treffen und muss sie dann erstmal einen QR-Code sich besorgen? Nein, muss sie nicht, ne?
Ich glaube nicht. Und wenn es wirklich Liebe ist, dann sind doch diese 5 Euro auch egal.
Hoffen wir, dass es keine geheime Liebe ist, weil der Datenschutz dann ja auch noch in das die stimmt, Quere kommen kann. Ja, okay. Ja, du hast es gerade erwähnt, der Papst ist in Venedig, war in Venedig, wenn der Podcast rauskommt. Der Papst wird auch nach Triest kommen diesen Sommer. Also er ist überall, nur nicht bei dir in Grado. Komisch, ja,
das
komisch.
Diese Sache mit Triest ist ein Riesenpolitikum hier in Grado auf unserer kleinen Insel, denn der Papst kommt ausgerechnet am 7. Juli. Und das ist genau der Tag des größten Volksfestes in Grado, einer Prozession der Fischerboote zum Inselkloster. Wirklich ein wirklich heiliger Tag für Grado. Und es ist die ganzen Dorfhonoratioren sind hin und her gerissen, ob sie nun doch nach Triest reisen und die vielleicht einmalige Chance haben, dem Papst die Hände zu schütteln oder eben doch ihrem eigenen Ort verpflichtet sind und hier die Prozession begleiten. Also das ist, da sind die Priester und Bürgermeister hier in einer ganz, ganz großen Zwickmühle.
Ich kann das verstehen und ich glaube, ich habe eine Lösung.
Ah.
Du fährst am Sonntag nach Venedig, gibst dem Papst das Buch von Pino. Und das ist jetzt auch schon wieder nicht richtig. Es heißt natürlich Meine Beine Italien, aber es ist das Pino-Buch. Und ich glaube, wenn er das gelesen hat, wird er sagen, natürlich bin ich an dem Tag in Grado.
Sehr gut. Papst Benedikt hat es ja so gemacht, der ist dann hier praktisch im Tiefflug über Grado hergeflogen und hat uns von oben gesegnet. Das war irgendwie auch eine ziemlich irre Sache damals.
Ist ja verrückt.
Keine Ahnung, ob das Papst Franziskus auch so machen wird, denn er weiß natürlich, also nehme ich mal an, oder zumindest seine Berater werden sicher wissen, dass in Grado diese Prozession ist, die wirklich auch, ich sag mal, regional und fast national eine gewisse Bedeutung hat. Also mal sehen, was sich der Vatikan da einfallen lässt.
Noch ist nicht aller Tage Abend. Ja, ein weiteres großes Ereignis hat jetzt auch gestartet, das ist die Biennale. Es gibt in Venedig, also für die, die es noch nicht wissen, ja zwei Biennalen. Es wechselt sich jedes Jahr ab, das Thema Kunst und das Thema Architektur. Dieses Jahr ist es wieder eine Kunstbiennale. Stefan, magst du uns mal ein bisschen was dazu erzählen? Das ist doch bestimmt auch ein spannendes Thema für unsere Hörer.
Ja, es ist wirklich eine der bedeutendsten Kunstausstellungen Europas, würde ich mal behaupten. Moderne Kunst natürlich, sehr moderne Kunst, gewöhnungsbedürftig moderne Kunst. Beim Aufnehmen dieses Podcasts ist die Biennale erst 5 Tage alt. Ich war also selbst in dieser Ausgabe noch nicht da. Werde das in den nächsten Wochen natürlich nachholen. Es ist schon eine ganz besondere Stimmung, denn diese Ausstellung zieht sich praktisch nicht nur durch die gesamte Altstadt, sondern auch auf die vorgelagerten Inseln. Ich glaube, der deutsche Pavillon ist in diesem Jahr auf Certosa. Also das ist schon eine wirklich besondere, große Sache. Und das Faszinierende an dieser hypermodernen Kunst ist natürlich, dass es im Rahmen 1000 Jahre alter Bauten stattfindet, romanischer, gotischer Bauten. Das Venedig ist ja praktisch, also warum ist, ich sag's mal anders, die bedeutendste Architekturuniversität Italiens ist in Venedig. Warum ist das so? Weil du natürlich an jeder Straßenecke jeden Baustil findest und anfassen kannst. Und das ist wirklich das ganz Besondere an Venedig. Und in diesem Kontext dann diese sehr moderne Kunst auszustellen, im Arsenale oder in den Palazzi. Also das ist auch für jemand, der vielleicht eher Kunstmuffel ist. Das ist einfach ein schöner Spaziergang, wo ihr sozusagen beides bekommt. Ihr bekommt die Werke von Tintoretto und Giorgione, und nebendran hast du irgendwelche deutschen Künstler aus dem 21. Jahrhundert. Also das ist schon ziemlich irre.
Und das ist auch das Spannende daran, weil man hat natürlich so diese Sehnsucht, ach, in diese Palazzi möchte ich gerne mal rein. Man fährt dran vorbei am Canal Grande und denkt sich, oh, einmal diesen Murano-Leuchter von innen sehen. Und im Rahmen der Biennale kann man das. Es sind viele Häuser offen, es ist in vielen Häusern diese Kunst ausgestellt. Also nutzt das, wenn ihr hinfahrt. Es ist bis Anfang November, ne?
Es ist relativ lang, ja. Es ging am 20. April los und es geht, also ja, ich glaube bis zum November, auf jeden Fall den Oktober noch. Und wie gesagt, alle 2 Jahre eine sehr große Sache. Größer, glaube ich, auch noch als die Architekturbiennale. Und die Filmfestspiele sind jedes Jahr, die beginnen dann Ende August, aber das ist ein anderes Thema.
Aber es kommt fast genauso viel Prominenz. Da habe ich jetzt bei der Eröffnung dran gedacht, weil man kennt immer die schönen Bilder von den Filmfestspielen. Aber was jetzt alles zur Eröffnung der Biennale da war, das war auch beeindruckend. Das war natürlich auch, es nehmen sich auch die großen italienischen Modedesigner zum Anlass zu sagen, wir laden unsere Partner ein. Und ja, es war also viel Fashion People, viele Influencer, die dann im Rahmen dessen auch von Venedig gepostet haben. Es war so richtig was los auf Instagram die letzten Tage. Und das ist ja auch schön.
Ja, also was ich gehört habe, also kleine Insider-Informationen, auch von den Hoteliers, so die, also der trubeligste, die trubeligste Woche der Biennale ist die Woche vor der Biennale, weil da treffen sich die Einkäufer, die Milliardäre, die Kunstsammler, die Auktionshäuser, die Vertreter der großen Auktionshäuser belagern da die ganzen Nobelhotels, und da wird dann so richtig Business gemacht, ne? Also vor der Biennale, lustigerweise.
Da sind
dann
auch cool.
Fast alle Künstler da, logischerweise, weil die wollen ja auch ihre Werke, naja, sie sagen natürlich nicht, dass sie die Werke verkaufen wollen, aber sie wollen zumindest mal hören, wie toll sie sind. Und das wird denen dann natürlich irgendwie hinten und vorne reinmassiert. Und also die Woche vor der Biennale, vielleicht ist jetzt natürlich zu spät, wenn der Podcast rauskommt, aber in 2 Jahren, so Mitte April, kurz vorher nach Venedig fahren, ist auch sehr interessant.
Ein super Tipp. Und dann, wenn man jetzt selber nicht in den Hotels wohnt, man kann ja jederzeit in die Tagesbar gehen und dann natürlich sich dorthin setzen und ein bisschen Augen und Ohren offen halten. Danke für den Tipp, das ist doch klasse. Ja, Stefan, kommen wir jetzt mal zu deinem neuen Buch. Ich habe dich ja so ein kleines bisschen in Verdacht, dass du dich gerne zurücknimmst und andere Menschen in den Vordergrund stellst. Und das ist unglaublich sympathisch. So ist auch dein Social-Media-Verhalten, so nehme ich dich auch in deinem Newsletter wahr. Aber jetzt in deinen Büchern fällt es mir langsam auch auf. Im letzten Buch war es Pino, der Star des Buches. Ich glaube, nach der Veröffentlichung des Buches war auch bei ihm richtig was los, oder?
Also es war einiges los, nicht so schlimm, dass man nicht mehr reingehen konnte, aber natürlich schauten immer mal Menschen vorbei. Und das Lustige ist, dass er um ein Autogramm gefragt wurde im Buch und nicht ich als Autor. Ich bin also hinter mein Werk zurückgetreten, aber das sei ihm ja auch gegönnt. Wie gesagt, er ist 86, und natürlich bei, also er ist ein wahnsinnig netter Mensch. Ja. Das bestätigen mir auch alle, die ihn dann auch mal kennengelernt haben. Aber natürlich ist er auch, es ist ja seine Bar und ein bisschen ist er auch Geschäftsmann und er freut sich natürlich, dass jetzt ein paar mehr Leute kommen, ja, dass er ein paar mehr Wein und Cappuccino am Morgen verkauft. Also das ist alles irgendwie, ich glaube, das ist eine Win-Win-Situation gewesen. Und mich freut es natürlich auch riesig, dass das Buch so sich so gut verkauft hat und gerade auch bei Italien-Kennern ja so viel Anklang gefunden hat. Denn ich wollte mich nicht dem Vorwurf aussetzen, irgendwas zu verklären. Ich wollte wirklich über eine, ich sag mal, relativ normale Bar, ja, schreiben, die es in ganz vielen italienischen Orten gibt, die nun mal der Mittelpunkt des Ortes ist. Übrigens auch insbesondere in diesen Tagen, denn Anfang Juni finden in Grado die Bürgermeisterwahlen statt und es gibt in Grado den Spruch, der neue Bürgermeister muss sich zuerst in Pinos Bar bewähren. Und tatsächlich findet der Wahlkampf, es gibt 3 Kandidaten. Tatsächlich sind diese 3 Kandidaten doch relativ oft bei Pino in den nächsten Tagen. Da könnt ihr also von ausgehen. Also auch das übrigens ein Tipp. Es finden auch Europawahlen statt am 8. 9. Ja. Juni, italienweit, ja, und es werden aber auch einige Bürgermeister neu gewählt und auch so italienischer Wahlkampf in diesen kleinen Orten ist richtig, richtig, also
spannend, ich sag's jetzt mal, oder?
Etwas, ja, despektierlich. Es ist auch lustig, weil es ist alles zu plakatiert, als ginge es um die Weltherrschaft. Ja. Es hat so Vibes von Don Camillo und Peppone. Jeder Bürgermeisterkandidat macht jeder Familie große Versprechungen. Und also es ist wirklich irgendwie eine coole Atmosphäre, muss man sagen. Es werden Rosen verteilt auf den Plätzen.
Stark, und so. Ganz, ja, nett. Stark. Ich glaube sowieso, dass die Venedig-Fans das alle schon auf der Agenda haben, auch einen Tagesausflug mit oder ohne Eintrittsgeld nach Grado, ja, zu machen. So, ja, der Star deines neuen Buches ist, mhm, wahrscheinlich auch in der Altersklasse von Pino. Es geht um deinen Schwiegervater.
Mhm. Sie sind sogar bis auf 2 Monate gleich alt. Auch mein Schwiegervater ist 86.
Ja.
Unfassbar gut in Form noch.
Ja.
Spielt noch fast täglich Golf. Pino ist schon ein bisschen angegriffener.
Ja.
Aber beide natürlich noch hellwach und auch mein Schwiegervater ist sehr häufig bei Pino. Und mein Schwiegervater ist ja tatsächlich einer der Hauptpersonen des neuen Buches, neben meiner Schwiegermutter natürlich. Denn die Idee des Buches war, weißt du, ich bin seit 20 Jahren in Italien und seit 20 Jahren sitze ich am großen Tisch und werde nur zu niederen Aufgaben abkommandiert. Ich darf das Brot schneiden, ich darf den Wein nachschenken, ich darf Wasser holen. Mein Traum war, die ganze Familie mal zu bekochen. Denn, wie gesagt, meine Familie, es sind Italiener und Italiener hängen an ihren Klischees und wir Deutschen sind nun mal pünktlich, ordnungsliebend und katastrophale Köche. Und gegen dieses Vorurteil wollte ich ankämpfen, und zwar indem ich tatsächlich auch ihre Lieblingsgerichte koche. Meine Familie stammt aus dem Veneto, wohnt im Friaul. Also die Idee, von Venedig nach Triest zu reisen, kommt so ein bisschen aus der Familiengeschichte. Und diese Spaghetti Vongole Tagebücher sind halt so, dass ich wirklich von Venedig nach Triest reise, strettamente an der Adria entlang, also immer mit dem Meer im Blick und mir von, sagen wir mal, berühmten Personen oder Menschen, die sich wirklich auskennen, Kochtipps hole. Das ja. war so die Idee der Reise, die natürlich auch tatsächlich stattgefunden hat. Und ich habe am Ende des Sommers Geburtstag. Und die Idee war dann tatsächlich, 2023 zum Geburtstag hin mir alle Tipps zu holen und dann das große Familienessen durchzuführen.
Und das ist gelungen. Also ohne, dass wir das Ergebnis, man soll ja das Grande Finale nicht vorwegnehmen. Es gibt dieses Buch mittlerweile auch als Hörbuch. Und natürlich ist das Finale, also das Ende der Reise, ist, dass du dann am Herd stehst und kochst. Und wir erleben dann einen Abend bei dir und deinen 12 bis 15 Gästen aus der Familie. Es ist eine absolute Leseempfehlung. Und natürlich auch, also ich bin, mein Lieblingsgericht ist ja Spaghetti Vongole, ich könnte die wirklich zum Frühstück essen. Von dem her hat es mich persönlich jetzt sehr gefreut, aber es geht nicht um mich, es geht um Venedig. Und du startest deine kulinarische Reise in Venedig. Und von dem her werden wir dort Menschen begegnen. Einen sind wir in der ersten Folge des Podcasts schon begegnet, Walter. Mhm. Und lass uns doch mal reinschauen ins Buch. Lass uns mal in die Venedig-Etappe schauen, was du aus Venedig mitgebracht hast für dein Geburtstagsessen.
Genau, also ich war bei Walter Bolsonella. Wir hatten ja schon, ich reiße ihn jetzt nur ganz kurz an.
Ja.
Er ist Barkeeper, inzwischen in Pension, aber immer noch ein paar Tage in der Woche da, wenn es hochhergeht, zum Beispiel zur Biennale. Er mixt im Cipriani, in dem Hotel auf Giudecca, ein unfassbar schönes, sehr teures Hotel, aber Birgit hatte den Trick ja schon verraten. Als Bargast kommt man da ganz normal hin. Klar, die Cocktails sind ein bisschen teurer, das haben Hotelbars so an sich, aber als ich das letzte Mal da war, wer saß dort? Walter Bolsonellas Kumpel George Clooney.
Das und ist natürlich echt unglaublich.
War ich zu stolz und zu feige, ihn um ein Selfie oder ein gemeinsames Foto zu bitten.
Ja.
Aber es ist schon irgendwie, da war man dann doch ziemlich starstruck. Walter und George sind tatsächlich seit, man muss fast sagen, seit Jahrzehnten gute Freunde. Walter Bolsonella hat ein Buch über seine Cocktails geschrieben und George Clooney hat das Vorwort geschrieben. George Clooney hatte ja mal ein Tequila-Label, was er inzwischen für richtig viele Millionen verkauft hat, aber er war tatsächlich auch mal in dieser Mixology Society ein bisschen mit drin. Ne? Mhm. Das war Walter. Von Walter habe ich mir Tipps geholt, wie man den perfekten Bellini macht, denn Bellini ist halt ein Wahnsinn, also erstmal sehr typisch venezianisch, in Venedig erfunden. Walter deswegen, weil Walter es die richtige Rezeptur tatsächlich noch vom Erfinder Giuseppe Bellini gelernt hat. Giuseppe Cipriani gelernt hat, ja. Pardon. Das Getränk ist 1948 erfunden worden und besteht eigentlich nur aus zwei Zutaten, Prosecco und Pfirsichsaft. Aber Walter kann trotzdem eine halbe Stunde über die richtige Zubereitung erzählen. Und das muss man erstmal schaffen bei zwei Zutaten. Also hier nur ganz kurz. Das Wichtigste ist, dass ihr die Pfirsiche nicht püriert, sondern wirklich per Hand zerquetscht. Ein Püree würde einfach eine zu dickflüssige Masse ergeben. Also Walter ist da tatsächlich mit so einer großen Schüssel am Machen und zerquetscht per Hand. Und massiert am Ende noch die Schalen aus, die Pfirsichschalen, weil in den Pfirsichschalen ja so die Farbe gefangen ist, die diesem Bellini so eine klasse rosa, leuchtend rosa ja. Farbe gibt.
Ne? Also das Bellini wollte ich gerade sagen, weil das Besondere ist auch wirklich die schöne Farbe.
Ja, irre. Ja, ja.
Sag mal, man kann natürlich hier so ein bisschen tricksen, holst dir bei Edeka den Pfirsichsaft und machst ein Prosecco ja, ja. drauf, dann ja, ja. sieht es aber eher aus wie ein Bananensaft.
Ja,
und
ja, ja, ja. Und tricksen ja. wollten wir ja nicht. Wir wollen es ja. ja, vor allen Dingen, wenn meine Schwiegereltern hätten sowas durchschaut. Ne?
Also das glaube ich dir gerne.
Es musste dann schon der richtige Bellini sein, aber der hat geklappt.
Übrigens, apropos Tricksen, mein lieber ja. Stefan, du hättest tricksen können mit Clooney. Du hast mir den Trick selber verraten und deinen Lesern, nämlich, dass man heutzutage so tut, als würde man sich selber fotografieren und in Wahrheit die Prominenz dahinter, wie deine Töchter das also gemacht haben. Ne?
Meine Töchter waren mit an dem Abend, als George Clooney da war und ja. haben es tatsächlich so gemacht. Das heißt, ich habe sozusagen ein Selfie mit mir und George Clooney, nur dass George Clooney 7 Meter weiter sitzt. Also das Beweisfoto gibt es.
Ach, aber, herrlich.
Ja, ja. Also da sind eben Teenager-Töchter sehr fit, was sowas angeht, das muss man sagen. Aber Walter sagte vorher, ja, nachher kommt George Clooney und wir fanden das natürlich irgendwie ganz cool. Und der meinte, ja, aber so für Fotos ist ja gar nicht so zu haben. Und das verstehe ich auch völlig, weil irgendwie, also im Hotel, das ist dann wirklich privat, ne? Da müssen wir jetzt nicht irgendwie jetzt noch nerven. Es gab natürlich trotzdem zwei, drei, die sich dann nicht geschämt haben und ihn gefragt haben. Aber, und da war er dann auch ganz freundlich, aber wir haben Respekt bewahrt. Natürlich ein bisschen, manchmal ein bisschen ärgerlich, aber gut. Nein, das war besser so, keine Frage.
Absolut. Naja, aber also du stehst ja auch für was. Du hast ja einen Ruf zu verlieren, dass du stehst ja für Italianita und da macht man das nicht.
Genau, da macht man das nicht. Also, aber sagen wir mal, die viel wichtigere Verabredung war mit Alessandra de Respinis. Ja. Eine, ich glaube, 76-jährige Dame, die seit ihrem 16. Lebensjahr, also sprich seit 60 Jahren, Cicchetti zubereitet in der Enoteca Giaschiavi. Cicchetti sind, wenn man es despektierlich sagen will, belegte Brote.
Ja, das war sehr despektierlich.
Ich lese gleich vor, ich habe hier eine Liste mit ihren Kreationen, dann hat sich das mit den belegten Broten relativ schnell erledigt. Aber natürlich, es ist im weitesten oder im meisten, also es ist der venezianische Antipasto, muss man fast sagen. Es wird ab 10 Uhr morgens zum Glas Wein werden Cicchetti gereicht. Mhm. Und das kann auch bis spät in den Abend so weitergehen. In fast jedem Baccaro, in fast jeder Bar in Venedig gibt es diese Cicchetti. Es sind fast immer, es gibt auch Ausnahmen, aber es sind immer Kreationen auf einer entweder getoasteten, ja meistens angetoasteten Brotscheibe. Und ich habe hier mal also Alessandra de Respinis, wir haben es ausgerechnet, seit 60 Jahren schmiert sie Brote, sie wird also inzwischen 12 Millionen Cicchetti zubereitet haben.
Unglaublich.
Sie macht etwa 600 pro Tag. In ihrer Enoteca gibt es keinen einzigen Sitzplatz, keinen Stuhl. Man isst und trinkt also wirklich im Stehen und ist tatsächlich dann auch so nach 10, 15 Minuten wieder draußen. Was also wirklich ganz typisch venezianisch und ich kann genau diese Bar auch sehr empfehlen. Ich habe hier ein paar Kreationen, die sie so macht. Also ihre Cicchetti sind zum Beispiel Gorgonzola, Apfel und Balsamessig. Oder Melonenmus, Schinken und Pistazien. Oder Walnusscreme, Ricotta und Johannisbeeren. Oder geräucherter Schwertfisch und Zucchini. Oder Robiola-Käse, Rucola und Pâté von schwarzen Oliven, Lachs und Mascarpone. Oder geräucherter Scamorza-Käse, Radicchio und Mandeln. Also das ist schon was richtig,
das
richtig Feines.
Das sind Kunstwerke.
Ja, das sind wirklich kleine Kunstwerke, muss man auch sagen. Und auch so sehr italienisch, wo mich Alessandra auch wieder an Pino erinnert hat. Sie hat Venedig ein einziges Mal in ihrem Leben verlassen, weil sie eines ihrer Cicchetti hat bei irgendeiner Food Convention den ersten Preis gemacht und sie ist dann von Venedig nach Mexiko geflogen. Hat da zwei Tage vorgekocht und war dann wieder zu Hause in Venedig und das war so ihre einzige große Reise. Fand ich auch irgendwie auch ganz süß.
Tolle Geschichte.
Also die Dame ist in der Enoteca Giaschiavi, wer sie sozusagen live in Aktion sehen will. Sie ist jeden Tag so bis etwa 12 da, macht also ihre 400, 500, 600 Cicchetti, die dann nach vorne gebracht werden und wie gesagt im Stehen verzehrt werden, natürlich mit einem Gläschen Wein. Es gibt auch eine tolle Weinauswahl dort übrigens. Um das Tagesgeschäft kümmern sich ihre drei Söhne. Also wirklich sehr, sehr empfehlenswert. Und sie hat mir ein paar Tipps gegeben. Ich habe mit ihr ein bisschen kosten dürfen, weil ich natürlich auch ein paar Cicchetti hinstellen wollte. Das Schöne an Cicchetti ist eben, dass du, wenn du ein großes Abendessen machst, dass du schon mal was zu naschen hast, ne? Dass die Leute nicht eine halbe Stunde hungrig am Tisch sitzen. Ja. Sowieso eine Unsitte in vielen Restaurants, dass nicht was Kleineres kommt. Das gibt's in ganz vielen italienischen Restaurants hier in Italien, dass du relativ zügig irgendeinen kleinen Gruß aus der Küche bekommst. Und das muss auch gar nichts richtig fancy sein wie in einem Sternerestaurant, aber dass du einfach irgendwas zum Kauen hast. Das finde ich eigentlich ganz, ganz angenehm. Und das habe ich auch für mein Fest so gehalten. Und die Cicchetti sind mir gut gelungen. Bis auf den Bacala-Brotaufstrich, das war mein großes Scheitern.
Und, Da kommen wir gleich zu. Da kommen wir gleich zu. Vielleicht noch mal kurz zu Alessandra, zu der Bar, weil es auch an einem der schönsten Kanäle ist in Venedig. Das also das ist Dorsoduro sehr beliebt. Also die Leute stehen auch wirklich bis abends lange draußen, trinken dort ihren Wein. Es ist eine unglaublich schöne Atmosphäre. Mhm. Ich glaube, auch mittlerweile fast in jedem Reiseführer drin, was
das
aber nichts Schlechtes
sagen,
ist. Ne?
Ich hatte neulich eine Diskussion mit einem anderen Autor über Geheimtipps in Venedig und ich habe gesagt, also so echte Geheimtipps kann es nicht mehr geben. Ne? Also in einer Stadt mit 50.000 Einwohnern und bis zu 300.000, 400.000 Touristen pro Tag gibt es keine stillen Ecken mehr und Touristen sind fast immer in der Mehrheit. Bei Alessandra hält es sich noch die Waage. Da gibt es wirklich noch sehr, sehr viele Venezianer.
Ja.
Außerdem, du sagtest ja, ein wunderschöner Kanal, wenn du ein paar hundert, nicht ein paar hundert, wenn du 50 Meter weiter runter gehst, dann siehst du ja die Gondelwerft. Ne? Also es ist wirklich auch ganz spektakulär, eine ganz tolle Ecke. Die Touristen, die sich dahin verirren, sind, ich sag's jetzt einfach mal, gute Touristen, die jetzt mehr sehen wollen als nur Markusplatz und Campanile und also das ist schon.
Das ist in der Tat so. Es ist eine andere Stimmung. Die Menschen sind viel besser angezogen. Ich finde auch den Sonntagsspaziergang auf der Sonnenseite von Dorso Duro vorbei an der Gelateria Nico, dieses Flanieren auf diesem breiten Weg, das ist auch so etwas Schönes und so eine tolle Stimmung. Und in der Tat bin ich bei dir. Die Menschen sind anders angezogen als wie die Leibwächter von Stefan Maywald ausschauen auf dem Markusplatz. Ne?
Ah ja, schönes Instagram-Foto, ich weiß.
Ich habe bei dir alles im Blick.
Alles klar, kein Geheimnis mehr. So muss es sein.
Ja. Nee, ja, aber auch spannend, dass es diese Persönlichkeiten gibt, ne, die das wie Walter, wie Alessandra. Ich habe mich auch gefragt, was Walter jetzt, ob er mit dem Ruhestand so glücklich ist, ob er das jetzt genießen kann. Hast du ihn mal gefragt?
Er lebt ja außerhalb von Venedig, auf dem Festland und ist so ein Hobbygärtner. Aber ich glaube, so richtig füllt ihn das nicht aus. Also ich war dreimal nach seinem Ruhestand in seiner Bar und dreimal war er selbst auch da. Also das sagt ja schon alles aus über den sogenannten Ruhestand. Und er wird auch gebraucht. Ne? Er ist ja wirklich, also erstmal ist er ein wahnsinnig guter Kontaktpunkt zu diesen Superstars, die Venedig natürlich haben will. Ja. Und es ist natürlich schon irgendwie auch fürs Cipriani klasse, wenn du Angelina Jolie irgendwie dort aussteigen siehst, wenn sie von den Paparazzi abgelichtet wird unter dem Schild Cipriani. Das ist ja fast unbezahlbare Werbung. George Clooney oder Zac Efron für uns Jüngere oder für meine Töchter, sagen wir mal lieber. Also das sind schon, also Walter ist schon wirklich eine, klingt immer so doof, aber er ist schon eine Institution. Ne? Er ist seit 1978 da. Ne? Das sind fast 50 Jahre, auch er. Ne?
Und man muss auch eins dazu sagen, er hat ja auch irgendwann angefangen, einen eigenen Instagram-Kanal zu bespielen. Mhm. Und das ist ja auch etwas Ungewöhnliches. Und somit hat er auch sich auch wirklich eine Marke gemacht. Ne?
Ja. Aber, und da stimmst du mir sicher zu, ganz unaufdringlich, ne, weil er ist ein sehr, sehr bescheidener Typ, der irgendwie, ich habe es ja geschrieben, er sieht auch gar nicht aus wie ein Barkeeper, sieht eher aus wie ein Buchhalter.
Ja. Das ist ja gerade wieder das Reizvolle.
Dieses Unprätentiöse, ne, wahrscheinlich, keine Ahnung, so ein normaler Barkeeper, oder ich würde mich da wahrscheinlich auch nicht ausnehmen, der hätte, wenn er Instagram machen würde, jeden zweiten Tag George Clooney und Bill Clinton und so Selfies gepostet. Mhm. Aber das macht Walter ja nicht, ne? Da ist er wirklich, also ab und zu sieht man was, aber ganz oft ist er da wirklich sehr, sehr angenehm und bescheiden. Also
total. Und wie du sagst, dieser Look, das ist erinnert eher an so die 50er, 60er Jahre Spielfilme rund um La Dolce Vita, und immer perfekt gekleidet. Klar, es ist auch das Cipriani, aber man erfährt auch etwas über die Barkultur, über die Drinks, über seinen, ich fand das auch mal so faszinierend, den über den Negroni, der ja nun auch sehr beliebt ist als Drink. Also es ist auch wirklich ein bisschen Barkunde und für Barfans der richtige Kanal. Ja. Ich glaube, das ist auch sein Ansinnen. Ne?
Genau, also ich habe irgendwie mal, ich habe hier mal seinen ersten selbst erfundenen Cocktail aufgeschrieben. Zieh dir mal die Zutaten rein. Also Sherwood Forest, ein Cocktail, der nach Wald duftet, mit Prosecco, Maulbeersaft, Kräuterhonig, Ahornsirup, Wacholder, Gewürznelken, Zimt, geriebener Limonenschale und gestoßenem Eis. Also das ist schon mehr als einfach nur mal grobes Zusammenlegen. Ne? Das ist schon wirklich hohe Kunst.
Wahnsinn. Ja, toll. Ja, war dein Schwiegervater schon bei Walter?
Nee. Wir hatten tatsächlich überlegt, irgendwann mal entweder den Geburtstag meiner Frau oder meinen Geburtstag dort zu feiern, das wird natürlich, das geht natürlich ins Geld, muss man halt klar sagen.
Das stimmt.
Aber ich muss die beiden mal zusammenbringen. Ich glaube, die würden
das habe ich verstehen. Gedacht, weil du ja
genauso wie mein Schwiegervater sich auch gut mit Pino versteht. Das würde gut funktionieren. Und Walter muss auch mal nach Grado kommen, muss auch mal zu Pino kommen.
Das stimmt. Und ich habe auch gedacht, weil du ja von deinem Schwiegervater sagst und schreibst, dass er so einen unglaublich guten Geschmack hat und diese ganzen Zutaten rausschmecken könnte. Und das ist ja auch eine Kunst, dass wenn Walter so etwas kreiert mit Maulbeeren und Akazien und Piniennadeln und ich weiß nicht was alles, dass dann auch jemand wertschätzen kann. Und da wäre dein Schwiegervater vielleicht der Richtige, ne?
Ja, mein Schwiegervater schmeckt tatsächlich Sachen raus, die ich nur dumpf erahne. Genauso wie meine jüngste Tochter, die hat das von ihm geerbt. Und das bewundere ich sehr, denn mir gelingt das nicht. Und man muss ja sagen, die Hochküche oder auch die Mixologie, da sind ja wirklich zum Teil 15, 20 Sachen drin. Ob die immer auch rein müssen, ist die Frage. Aber mein Schwiegervater ist da ziemlich sicher mit den Zutaten. Also der schmeckt die tatsächlich raus.
Mhm. Gut, dann also wie gesagt, du hast Cicchetti mitgenommen. Mhm. Du hast einen Bellini gemacht. Mhm. Und jetzt kommen wir mal zu dem Stockfisch, der in Venedig ja auch auf fast jeder Karte zu finden ist. Und dazu ergänzend muss ich sagen, dass ich jetzt gerade in meiner Sommerresidenz bin, in Ostfriesland, in einem kleinen ostfriesischen Dorf. Und ich habe das große Glück, dass wir einen Fischladen im Dorf haben. Und ich kann dir sagen, da gibt's keinen Stockfisch. Und mein Eindruck ist, dass auch ganz viele Venedigreisende nicht wissen, was ein Stockfisch ist und dass wir das vielleicht zunächst mal aufklären.
Ja, also es ist eine Spezialität, die auch wirklich sehr unitalienisch ist. Sie kommt nämlich aus dem hohen Norden. Ich habe ein Kapitel darüber geschrieben und würde das einfach mal vorlesen. Es sind 2-3 Minuten, wenn ihr mögt. Was
bestimmt.
Sagst du
denn? Bestimmt, sehr gerne. Auch jetzt, wow, eine Lesung von Stefan Maywald. Das muss natürlich mit angekündigt werden.
Ja, um ehrlich zu sein, auch auf meiner Lesereise habe ich immer, wenn es um Rezepte ging, lieber vorgelesen, weil ich immer Angst hatte, wenn ich es freihändig mache, vergesse ich irgendwas Dramatisches und schicke die Hörerinnen und Hörer ins Krankenhaus. deswegen bei Rezepten lese ich immer gern vor und das ist auch wirklich eine tolle Geschichte. Ich fange einfach mal an. Die ungewöhnlichste venezianische Spezialität heißt Bacala, Stockfisch. Die Liebesbeziehung der Lagunenbewohner zu einem Fisch aus dem kalten Nordmeer ist erst einmal schwer zu erklären. Schließlich leben Venezianer inmitten reichster Fischvorkommen. Bacala ist auch das Lieblingsgericht meiner Schwiegereltern. Ich werde nicht umhinkommen, mir den Burschen vorzuknöpfen. Dass der Stockfisch aus Kabeljau und anderen Dorschen zubereitet, überhaupt in die Serenissima gelangte, ist einem Schiffsunglück zu verdanken. Vor beinahe 600 Jahren stach ein venezianischer Kapitän namens Pietro Querini mit dem Ziel Flandern in See. Doch die Reise verlief katastrophal. Nach heftigen Unwettern musste im Atlantik das schwer beschädigte Hauptschiff aufgegeben werden. Die Männer retteten sich in Ruderboote. Nach 20 Tagen strandeten sie im Januar 1432 auf den Klippen einer unbewohnten Insel der Lofoten im Nordatlantik. Dort wurden sie von Fischern aufgelesen. 3 Monate lang pflegten die Insulaner die Venezianer, bis sie die Reise gen Heimat antreten konnten und das Geheimnis des Stocca Fisso mitbrachten, der getrocknet und vor dem Verzehr kleingeschlagen wurde. Bacala gilt als Speise, die würdig ist, alle großartigen Gerichte schachmatt zu setzen, schrieb ein Poet vor 300 Jahren. Man könne, so derselbe Poet, Stockfisch auf 30 verschiedene Arten bereiten und eine jede sei die delikateste. Und wie immer in Italien ist das Essen eine ernste Angelegenheit. In Vicenza, nicht weit von Venedig, gibt es die Venerabile Confraternita del Bacalà alla Vicentina, eine Bacalà-Bruderschaft, die Reisen auf die Lofoten organisiert und ein Bacalà-Festival veranstaltet. Die Logenbrüder tragen altertümliche Umhänge und goldene Broschen. Neumitglieder werden mit einem Stockfisch gesegnet. Wenn der Gast in einem der Lokale rund um Vicenza den Bacala nicht aufisst, kommt der Wirt mit der doppelläufigen Schrotflinte aus der Küche. Bei der Variante Bacala Mantecato, die meine Schwiegereltern besonders schätzen, wird der Stockfisch in Wasser und Milch eingeweicht und mit Knoblauch, Olivenöl, Petersilie, Salz und Pfeffer zu einem Brei eingekocht. In der Latteria Popolare, in Venedigs Sestiere San Polo, kaufte ich also einen Stockfisch, der genau so unsexy aussieht, wie er klingt. Graubraun und an die Schuhsohle eines Riesen erinnernd. Der Stockfisch maß 80 Zentimeter. Ich klemmte ihn mir unter den Arm und machte mich auf den Weg zum Bahnhof. Die Touristen schauten mich an, als hätte ich eine Leiche unter dem Arm. Was ja genau genommen auch stimmte. Es war früher Nachmittag und ich hatte mit einem leeren Zug gerechnet. war er nicht. Es war ein bisschen peinlich mit diesem ausgetrockneten Reisegenossen. Venezianer, die hinzustiegen, nickten wissend. Fremde wunderten sich. Und ein bisschen begann es schon zu riechen. Dabei saß ich im Großraumwagen und der Fisch war in mehrere Folien eingeschlagen. Das hätte mich warnen müssen. Erst ging es ans Zerkleinern, denn ich besitze keinen Topf mit 80 cm Durchmesser. Was mir niemand gesagt hatte, ein Stockfisch ist wortwörtlich ein Brett. Auch die schärfsten Küchen- und Brotmesser scheiterten beim Versuch, das Biest küchentauglich zu zerlegen. Eine Säge musste her. Doch in meinem Werkzeugkasten gab es keine Säge. Ich wühlte durch alle Schränke und fand schließlich eine kleine Laubsäge. Die musste es richten. Nach 10 Minuten verzweifeltem Kampf war der Fisch in 2 Hälften zerteilt und passte gerade so in den Topf. Auch nach mehrmaligem Händewaschen roch ich noch nach Lofoten. 3 bis 4 Tage bräuchte die Zubereitung, hatte man mir in Venedig eingebläut. Ein Fisch, der mehrere Monate getrocknet und dann gewissermaßen wieder zum Leben erweckt wird, riecht genauso, wie man sich das vorstellen muss. Nämlich etwa so, wie zusammengefegte in Reihen die Mülleimer des Hinterhofs auf die Abholung warten. Ja, mit dem Geruch musste man rechnen. Aber es war eben doch eine schlechte Idee, Ende August, an den exakt 3 heißesten Tagen des gesamten Jahres, einen toten Fisch einzuweichen. Unsere Wohnung im obersten Stock bekommen wir im Sommer nicht auf unter 26 Grad runtergekühlt. Und an eine Aufbewahrung im Innern war ohnehin nicht zu denken. Also schleppte ich den Stockfisch mit seiner Brühe stets morgens vom Ostbalkon auf den Westbalkon und am Nachmittag zurück, sodass der Topf wenigstens im Schatten stand. Doch auch dort war es bullenheiß. Und schon das Durchqueren des Wohnzimmers hinterließ eine grauenhafte Geruchsfahne. Die einzige Duftkerze, die wir noch hatten und die von meiner ältesten Tochter ostentativ angezündet und in einer Art Privatprozession durchs Wohnzimmer getragen wurde, verströmte weihnachtliches Zimtaroma, was wenig hilfreich war. Dann ging es einfach nicht mehr. Ich bin überhaupt nicht geruchsempfindlich. Schließlich aßen meine Großeltern schon Harzer Roller zum Frühstück und ich kenne kaum etwas Köstlicheres als Gorgonzola in allen erdenklichen Schimmelstadien. Aber was der Bacala, der in der Hitze ausdünstete, von sich gab, war eine Nahtoderfahrung für alle Beteiligten. 37 Grad warm wie in Grado wird es auf den Lofoten eben nicht. Ich musste das Projekt beenden. Völlig ausgeschlossen, dass ich mit diesen beiden Fischhälften auch noch stundenlang arbeiten müsste. An den Geruch in der Wohnung, der wohl für Wochen bleiben würde, wollte ich gar nicht denken. Und ich selbst hätte mich für die nächsten Wochen olfaktorisch in einen 186 cm großen Stockfisch verwandelt. Ein Sozialleben wäre undenkbar geworden. Ich verknotete die inzwischen aufgeweichten Fischreste in Plastiktüten und brachte sie zum Müll. Und zwar in eine Tonne, die ein paar Häuser weiter stand. Dann kippte ich die Brühe weg. Als letzter Mittelfinger suppte mir dabei ein ordentlicher Schwall aufs Bein und durchweichte meine Lieblingshose. Und dann tat ich das, wozu mir zuvor schon alle geraten hatten. Ich kaufte den Aufstrich fix und fertig, geruchlos verschlossen. Und meine Tochter, die immer noch wie ein Weihnachtsbaum duftete, schaute mich wieder ganz verliebt an. Das ist die Geschichte des Scheiterns am Stockfisch. Oh,
Stefan, ich habe das Mikrofon ausgemacht, weil ich den Hörern wirklich den kompletten Genuss deiner Lesung geben wollte. Aber ich habe hier wirklich laut gelacht. Es ist so eine wunderschöne Geschichte.
Ja, und leider zu 100% wahr. Ja. Also ich wünschte, es wäre mir gelungen, weil das schon die hohe Schule der Kochkunst ist. Ja. Aber ja, es war tatsächlich nicht zu machen.
Ja, und das ist, also ich finde es echt spannend, also das ist, dass wir hier von Nordfischen reden, dass wir hier von Kabeljau und Dorsch reden. Übrigens Lofoten, wo du das ja erwähnt hast, das steht ja noch auf meiner Bucketlist. Dieses, es gibt so unfassbar schöne Bilder von dem Lofoten Musikfestival. Und das ist jetzt nochmal ein doppelter Grund, das auf meiner Bucketlist zu lassen, wenn ich weiß, dass ich dort Venezianer treffe. Irre, wunderschön.
Ja, es ist nur wirklich, es klingt fast wie Hollywood-Film, aber diese Geschichte ist tatsächlich verbürgt und es gibt sogar ein Protokoll vom 12. Oktober 1432, wo der Kapitän vor dem großen Rat der Stadt Venedig steht und referiert, was ihm zugestoßen ist und wie dieser Stockerfisch zubereitet wird. Denn Hintergrund ist ja, dass und das haben ja wirklich Völker aller Kulturen versucht, wie macht man Fisch und Fleisch haltbar?
Genau, darum geht es ja.
Fisch ist natürlich noch ein viel größeres Problem. Also bis vor 100 Jahren, ohne Kühlmöglichkeiten, konnte Fisch praktisch nur Fangfisch gegessen werden. Gerade die Venezianer waren sehr erfindungsreich, zum Beispiel Sardine Sauer, auch ganz
berühmt. Das gleiche Thema.
Das gleiche Thema mit Weißweinessig. Oder in Süditalien Garum, ich weiß nicht, ob du das mal gehört hast, das sind so fermentierte Sardellen.
Ja.
Das wird dann so ein Fischsud, auch sehr, sehr geruchsintensiv, aber eben wenigstens haltbar. Ne? Und das Sardine Sauer, diese in Weißweinessig eingelegten Fische und gebratenen Fische, die dann auch länger haltbar waren, waren natürlich auch ganz wichtig für die venezianischen Handelsreisenden, die auf den Schiffen Nahrung brauchten.
Und das finde ich so toll, weil das sind ja jetzt wirklich Jahrhunderte alte Techniken. Ja. Und die sind aber in der venezianischen Küche heute noch. Du hast jetzt gerade von Alessandra gesprochen. Mhm. Alessandra macht das auf eine ganz raffinierte Art und Weise, aber du findest sie ja in fast jeder Bar auf der Karte. Und das ist auch noch immer die Spezialitäten sind und auch so hochgehalten werden. Das finde ich großartig.
Ja, weil sie eben auch, sie sind tatsächlich Teil der kulturellen Identität, denn sie erzählen ja ein Stück venezianische Geschichte. Ne? Mhm. Und das hat man in Italien häufig. Hier in Grado gibt es ja dieses berühmte Boretto, ebenfalls mit Essig und viel Pfeffer. Das sind, als die Fischer früher rausfuhren und wieder zurückkamen, gab es ja unverkäuflichen Fang, zum Beispiel von den Netzen zerrissene Fische oder zu kleine Fische. Und diesen unverkäuflichen Fang haben sie zum Teil noch auf den Booten in Weißwein oder in Essigsud gekocht. Und dieses Boretto ist bis heute eine ganz große Inselspezialität, auf die sie hier auch sehr stolz sind.
Ja, und das heißt, auf deinem Geburtstag gab es dann also Cicchetti mit der fertigen Stockfischpaste, ne?
Okay. Ja, meine Schwiegermutter macht es tatsächlich selbst.
Ja.
Da habe ich ihr aber gesagt, also da wollte ich sie auch nicht austricksen, habe gesagt, nee, das habe ich gekauft, immerhin in Venedig gekauft. Mhm. Das war sozusagen die eine der größeren Niederlagen, was mein Geburtstagsessen anging. Aber ansonsten, um das vorwegzunehmen, ich hatte ja wirklich tolle Helfer, ist das Geburtstagsessen ganz gut geworden. Auch wenn es völlig anders ablief, als ich es mir gedacht habe.
Stefan, jetzt haben wir über die Cicchetti gesprochen und irgendwann gibt's natürlich auch bei jedem italienischen Essen Pasta. In deinem Fall Spaghetti Vongole. Wie heißt das Buch ganz genau?
Das Buch heißt, ich glaube, es ist der längste Titel im diesjährigen Buchhandel, Die Spaghetti Vongole Tagebücher, wie ich mit 3 Kilo Pasta, 2 Kisten Prosecco und einem toten Fisch von Venedig nach Triest fuhr, um meine Schwiegereltern zu beeindrucken. Der Titel ist so lang, dass ich bin sehr, sehr glücklich, dass es auf der österreichischen Bestsellerliste steht. Und dort haben sie draus gemacht, die Spaghetti Vongole Taschenbücher. Also
Taschenbücher.
Sie wollten sich wahrscheinlich retten, weil der Titel einfach so lang war, dass alle schwer genervt waren. Genau, das ist also der komplette Titel und Spaghetti Vongole Tagebücher eben deswegen, weil ich glaube, das ist ein Gericht, Birgit, da stimmst du mir zu. Da sind wir sofort in Italien. Ne?
Da sind wir sofort in Italien. Mich hat es auch so ein bisschen... wir haben eine deutsche Schriftstellerin, Ildikó von Körte, die hat dieses Jahr nach 40 Jahren an ihren ersten erfolgreichen Roman Mondscheintarif angedockt und dazu nochmal ein Buch geschrieben. Und so einen ähnlichen Gedanken hatte ich, als ich gelesen habe, dass du Spaghetti Vongole Tagebücher schreiben wirst, weil es mich an deine Pasta-Reise erinnert hat. Das war ja das erste Buch, was ich von dir gelesen habe.
Mhm. War tatsächlich eines der ersten Bücher, auch schon wieder deutlich über 10 Jahre her. Das hieß Meine Suche nach der besten Pasta der Welt. Das war dann wirklich eine Reise quer durch Italien. Nicht nur in die Pasta-Hochburgen, sondern auch wirklich zu den ganz normalen Menschen. Hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, aber die Sache ist halt, die gerade Gastronomie ist verjährt so schnell alles. Ich habe da wirklich die beste Pasta der Welt gefunden und ein halbes Jahr nach Erscheinen des Buches hat dieses kleine, super liebe Restaurant die Türen für immer geschlossen. Und das tat mir so leid. Mhm. Gastronomie ist so volatil. Es ist wirklich unglaublich, wie sich da Dinge ändern. Aber natürlich habe ich in dem Buch oder bei den Recherchen für dieses Buch ganz viel über die Pasta gelernt, welche Bedeutung die Pasta auch in Italien hat. Da sind wir wieder bei der kulturellen Identität. Mhm. Sehr, sehr spannend. Mussolini wollte ja die Pasta abschaffen, hat gesagt, das ist kein Gericht für Krieger. Er wollte, dass Italiener Reis essen. Damit ist er mal gründlich gescheitert.
Krass.
Wie mit so vielen anderen Dingen. Ja, er wollte, also Es gab ja diese Bewegung des Futurismus, die zumindest in Italien ganz eng an den Faschismus angeknüpft war. Und die Vordenker von Mussolini haben gesagt, die Pasta sei die absurde gastronomische Tradition Italiens und die Legionäre des alten Rom hätten doch mit nichts als Brot und etwas Oliven den ganzen Mittelmeerraum unterworfen. Also da gab es wirkliche Bestrebungen, die Pasta nicht zu verbieten. Das wäre natürlich wirklich unmöglich gewesen. Aber Mussolini wollte den Reis durchsetzen, was ihm aber nicht gelungen ist.
Unglaublich. Ich habe ja einmal ein Buch geschrieben, 2005, einen Schönheitsratgeber. Ich weiß auch nicht, wie ich dazu gekommen bin. Aber da konnte ich es mir auch nicht verkneifen, im ersten Satz Sophia Loren zu zitieren, die gesagt hat, alles, was Sie hier sehen, verdanke ich Spaghetti.
Ja.
Ich habe in deinem Buch aber auch gelernt, in deinem ersten Buch auch gelernt, warum diese Kombination Spaghetti und Vongole so wichtig ist. Also was eben auch diese Unterschiede sind, wann nehme ich Spaghetti, wann mache ich Tortelloni. Also es ist wirklich auch sehr lehrreich, das Buch.
Ja.
Ich glaube, ich könnte die Spaghetti Vongole, wie gesagt, kalt aufs Brötchen essen. Aber kommen wir doch jetzt mal dazu. Was ist dein Geheimnis? Was sagst du, was braucht's, um die perfekte Spaghetti Vongole zu machen?
Ja, ich bin natürlich hier in Grado privilegiert, weil wir die Venusmuscheln so frisch kriegen. Da kommt wirklich, da kommt kein Fischmarkt Deutschlands mit, das muss man einfach sagen. Vielleicht an der Nord- und Ostsee hat man da ein bisschen Glück, aber da gibt es dann eher Miesmuscheln.
Ne? Ja, wollte ich gerade sagen. Also die Venusmuscheln haben wir leider auch
wunderbar,
nicht.
Wunderbar, so ein bisschen so Pepata di Cozze, ist auch was ganz Feines.
Ja.
Also ich glaube, das Geheimnis italienischer Küche generell, und das trifft natürlich auch gerade für die Spaghetti Vongole zu, ist erstklassige Materia prima. Denn der Witz ist ja, dass ganz viele italienische gerade Nudelgerichte mit 3, 4, 5 Zutaten auskommen. Denk mal an Carbonara, da ist auch nicht viel drin. Ne? Mhm. Aber wenn es dann halt Guanciale ist, also der Wangenspeck und nicht irgendwie der gewöhnliche Speck, wenn es sardischer Pecorino-Käse ist und nicht irgendwas Vorgeriebenes aus dem Supermarkt, dann schmeckt es eben anders. Ne? Und das ist diese Materia prima, also die Ausgangsware, ist für mich das Geheimnis schlechthin der italienischen Küche, generell auch der guten Küche und auch ein großer Unterschied zu Frankreich. Ich will jetzt nicht sagen, dass in Frankreich die Materia prima unbedeutend ist, aber in Frankreich gibt es halt Soßen, die mit 30 Zutaten angerührt werden. Ich habe mal mit einer italienischen Sterneköchin gesprochen, die hat mir gesagt, ich habe gefragt, wo sind denn die Franzosen besser? Und sie hat gesagt, ja, die machen einfach bessere Soßen. Aber ich will doch keine Soßen, wenn das Ausgangsprodukt perfekt ist. Dann reicht mir doch das Ausgangsprodukt. Dann will ich es nicht mit 30 Kräutern bedeckt haben. Und das ist eben, da sind wir jetzt wieder bei den Spaghetti Vongole. Während ich hier spreche, sehe ich gerade ein Fischerboot da rauskuttern. Und deswegen weiß ich einfach, die Spaghetti Vongole, die ich heute Abend machen werde, jetzt habe ich selber auch wieder Hunger bekommen.
Oh.
Ich weiß einfach, die kommen entweder von dem Boot oder von Andrea nebenan und die muss ich jetzt auch gar nicht 2 Stunden abspülen, wie so ängstliche deutsche Rezepte das behaupten. Die müssen einfach mal kurz und entschlossen unter einem kalten Wasserhahn gehalten werden und das reicht dann.
Ja.
Es gibt, also mein Kumpel Robby, der für mich hier der beste Koch auf der Insel ist, der hat so 2 kleine Geheimtipps. Er macht im Sommer gern ein bisschen Orangenabrieb drüber. Das gibt dem Ganzen so eine ganz leichte, frische, sommerliche Zitrusnote.
Ja.
Und im Winter ein bisschen Botarga, also Meeresche-Roggen. Das gibt dem Ganzen sowas sehr, sehr Fischiges.
Das ist eine gute Idee, das kann ich mir sehr gut vorstellen.
Ja. Das ist wirklich
das ist gut.
Ja, es ist eine coole Idee und ich kann dir auch sagen, es schmeckt wirklich.
Ja, weil das auch nochmal ein Tipp ist für, wenn man eben in Deutschland die Vongole kauft. Ne?
Ja,
kann ich mir das gut vorstellen.
Ganz wunderbar. Übrigens auch Spaghetti Bottarga. Butter, Bottarga, Spaghetti, mehr nicht. Ne? Also auch da wieder, wenn du das gute Bottarga aus Sardinien oder der Toskana hast, reicht das.
Du, es geht auch schon bei den Spaghetti los. Also ich habe nachlesen deines Buches begonnen, mir Faella-Pasta aus Italien schicken zu lassen.
Ach, Faella ist toll, ja.
Und
das staubt richtig beim Öffnen, ne? Da ist dann
ja, aber weißt du, das ist, wenn ich das sehe, worüber reden wir? Über was für einen Unterschied rede ich über, wenn ich aus einer Packung 3 Portionen Pasta machen kann, dann rede ich über einen Preisunterschied von vielleicht 1 Euro pro Gericht.
Ja.
Das ist doch allemal wert, ne?
Also absolut. Ich sag mal so, die größte Marke kostet 1,19 Euro und irgendwie die edlen Marken kosten 1,69 Euro, 2 Euro. Das ist wirklich kein großer Unterschied. Also man muss keine Angst haben, sich da irgendwie zu verheben. Interessant nur, und da sind wir auch sehr wieder bei Italien, Anfang des Jahres gab es einen sehr berühmten Fernsehkoch, der hat live Spaghetti Vongole gekocht.
Ja.
Und der hat skandalöserweise richtig fettes Stück Butter dazugegeben. Und das hat für einen Aufschrei gesorgt.
Ach, herrlich.
Butter gehört eigentlich traditionell nicht ran. Jetzt muss man aber wissen, Butter ist zumindest in Spitzenrestaurants eigentlich an fast jedem Gericht dran. Es ist halt so der perfekte Geschmacksträger, Geschmacksverstärker. Und es gab also, es war wirklich auf Seite 1 vom Corriere della Sera, Bruno Barbieri packt Butter an die Spaghetti Vongole und erntet einen Shitstorm. Also wirklich, es war Anfang Januar ein Riesenthema hier in Italien. Und Bruno Barbieri hat gesagt, ihr könnt mich alle mal. Also was man irgendwie als Koch mit mehreren Michelin-Sternen sich erlauben darf.
Aber ich finde das auch toll. Und das ist ja der Beweis dafür, wie ernst ihr das Thema nehmt und wie wichtig euch Essen und Genuss ist, dass eben sowas dann auch auf die Seite 1 kommt. Und das zeigt wirklich auch diesen Unterschied und das, warum wir alle ja auch Italien-Urlauber oder auch Venedig im Besonderen so lieben. Das ist eben ein großer Teil der Kultur und den man übrigens nicht erleben kann, wenn man nur Tagestourist ist. Ich muss es immer wieder sagen. Dafür braucht es halt auch ein bisschen Zeit, ne?
Ja, also das ist sowieso irgendwie einer der wichtigsten Tipps, die ich allen mitgebe. Gönnt euch eine Nacht Venedig. Das ist nicht wahnsinnig teuer. Es gibt preiswerte Hotels und die Stimmung am Abend oder früh am Morgen ist wirklich nochmal was ganz anderes.
Ja, ja, absolut. So, du hast im vergangenen Sommer auch mit deiner Familie ein paar Tage in Venedig verbracht. Diesen Sommer hast du gesagt, du bleibst auf jeden Fall auf deiner Insel in Grado, aber magst du uns vielleicht nochmal mitnehmen in deine Sommerpläne? Wie wird dein diesjähriger Sommer ausschauen?
Ich wurde auf der Lesereise, die ich jetzt gerade beendet habe in Österreich, tatsächlich oft gefragt, wenn man in Grado lebt, wo macht man dann Urlaub? Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin ja sowieso schon so viel unterwegs. Ich mache ja viel als Reisejournalist, bin nächste Woche, beziehungsweise wenn der Podcast rauskommt, bin ich gerade in oder auf Sizilien. Für den Feinschmecker freue ich mich auch sehr drauf. Tatsächlich habe ich mir vorgenommen, in diesem Sommer von Juni bis August kriegt mich keiner von meiner Insel weg. Tatsächlich ist so viel Reisen gar nicht mehr nötig, wenn man sowieso den Strand 200 Meter vor der Tür hat. Wir sind hier alle glücklich. Italiener sind jetzt auch hier auch nicht so diese Riesenurlauber, wie es in Deutschland gehört das ja zum Lifestyle dazu, dass man möglichst viel verreist. Das ist in Italien eher nicht so.
Ja.
In Italien ist man ein bisschen genügsamer. Ich hatte es ja vorhin auch schon mit Alessandra angesprochen. Man fährt auch gern seit 30, 40 Jahren immer in den gleichen Ferienort, was in Deutschland ja auch irgendwie verpönt ist. Ich finde das aber gar nicht so schlecht. Also ganz ehrlich, mit Grado habe ich schon, ich weiß, ich habe viel Glück gehabt in meinem Leben, dass ich hier sein darf, dass ich hier schreiben darf und dass das alles so funktioniert. Aber ich fühle mich in Grado auch im Sommer so wohl, dass ich keine größeren Reisepläne habe, allenfalls, wenn es dann so rund um Ferragosto richtig voll wird. Und es wird voll. Grado hat seit, wie viele italienische Ziele, nach Covid einen riesen Boom erlebt. Dann verdrücken wir uns gern mal für 2-3 Tage in die Berge nach Österreich.
Ich habe mal, das muss ich aber sagen, das ist aber auch sehr witzig. Die Story muss ich gerade noch erwähnen. Ja. Ihr habt ja viele Österreicher, die bei euch auch Immobilien gekauft haben.
Ja.
Und viele, die bei euch sind. Und du sagst jetzt, du machst es umgekehrt, du gehst dann, wenn die Österreicher da sind, fährst du nach Österreich. Aber was habe ich denn da jetzt gesehen? Es gab ein Foto von Pinus Bar mit einer Tasse Meindl-Kaffee.
Ja, genau, Julius Meindl, österreichische Kaffeemarke. Aber es ist keine Fremderoberung, sondern diese Tassen stammen aus einer alten Barauflösung und Pino hat die einfach gekauft und die sehen einfach ganz sexy aus, finde ich. Österreicherinnen haben mir empört geschrieben, dass sie diese Tassen doch in Italien auf keinen Fall sehen wollen.
Ich möchte die da auch nicht sehen. Sag das Pino.
Ich werde das Pino weitergeben, zumal die Tassen, ihr seht es auf meinem Blog, eine ganz komische Form haben. Sie haben eine große Oberfläche und relativ wenig Substanz, weil sie sich nach unten sehr verjüngen, was dazu führt, dass der Kaffee auch schneller auskühlt. klar. Ne?
Also ich weiß, wofür ich die nehme. Ich habe die auch zu Hause. Ich habe die geschenkt bekommen von einer Freundin, die gesagt hat, bester Kaffee und die Tassen sind so schön. Ich nehme die für Affogato.
Ah, okay. Ja,
gut. Weil das hat, die sind ja so ein bisschen größer und wie du sagst, auch mit der Öffnung und dann mache ich das Vanilleeis rein und auch bis oben hin an den Rand und mache dann im Prinzip eine Mulde, wo der Espresso reinkommt.
Ja, das klingt natürlich perfekt.
Ja, also du kannst deinem Schwiegervater nochmal mit einem Nachtisch von mir begeistern.
Absolut. Das machst du dann, wenn du runterkommst. Ich wollte noch sagen, wie du sagst, dass wir nach Österreich fahren, während die Österreicher hierher kommen.
Ja.
Während es für uns Deutsche und auch für die Österreicher ja nichts Schöneres gibt als Spaghetti Vongole. Für meine Töchter, die Spaghetti Vongole praktisch täglich haben oder zumindest täglich haben könnten, gibt es nichts Schöneres, als nach Österreich zu fahren und Frittatensuppe zu essen. Das ist so eine Rinderkraftbrühe mit so ein bisschen Pfannkuchenzeug drin. Die Österreicher lachen sich tot drüber, aber es ist halt genauso diese Exotik. Weißt du, für uns oder für die meisten der Zuhörerinnen und Zuhörer sind Spaghetti Vongole was Exotisches und für meine Töchter und die Italiener hier ist Frittatensuppe auf einer Almhütte in Österreich was ganz Exotisches.
Und weißt du, und es geht, das sagst du ja auch, es geht letzten Endes immer darum, mit wem isst man. Und dann eben auch diese Umgebung, die dann einfach auch so eine schöne Sehnsucht erzeugt, dass man sich darauf dann jetzt schon freut, auf diese Reise. Ne? Das ist auch toll. Zu deiner Reise mit den Spaghetti Vongole Tagebüchern. Es gibt ja noch einen Kollegen von dir, ihr habt euch jetzt auch gemeinsam auf einer Lesung getroffen, der auch bei uns zu Gast war. Und er hat sich auch das Thema Venedig und Triest angenommen. Wolfgang Salomon, ne?
Ja, genau. Mit ihm habe ich auch über Butter in Spaghetti Vongole gesprochen. Ja. Und der hat mir zugestimmt, dass es in der Gastronomie ohne Butter gar nicht geht. Ja. Das fand ich ganz lustig. Ja, er wird, glaube ich, eine Segelreise unternehmen für sein neues Buch. Ja. Aber er wird ja auch sicher bald bei dir zu Gast sein. Ich will da gar nichts vorgreifen. Ich kenne auch sein neues Buch noch nicht. Also er konnte es auch noch nicht dabei haben. Bin ich natürlich auch sehr gespannt drauf.
Ja, und diese Segelreise hat er ja vergangenes Jahr bereits gemacht. Wir haben da auch im Podcast drüber gesprochen. Das ist also auch finde ich ein ganz toller Tipp für Venedig-Urlauber, zu sagen, noch ein bisschen was dranhängen und dann mit ihm, mit dem Bötchen und mit immer so an der Küste entlang und leckere Sachen kochen und essen, frisch vom Markt, nach Triest reisen. Also ein mit Sicherheit ein tolles Erlebnis. Und mich hat es natürlich gefreut, dass ihr beide euch jetzt quasi auf den Weg nach Triest gemacht habt. Mein Eindruck in der Bubble, in der ich mich befinde, ist, dass Triest der neue Hotspot ist und der Geheimtipp und jetzt gefühlt alles nach Triest möchte.
Ist tatsächlich was dran, auch in meiner Bubble. Also ich kenne viele Berliner, die sozusagen, oder Künstler, die in Berlin sich niedergelassen haben, die es jetzt nach Triest zieht, lustigerweise. Mhm. Also woran das liegt, schwer zu sagen. Es ist natürlich wirklich eine schöne Stadt, das muss man einfach sagen. Sie ist Italien und doch nicht Italien. Sie ist natürlich noch sehr habsburgisch geprägt auch von der Architektur und auch vom Leben, von der Lebensart. Es ist halt schon sehr Mitteleuropa, aber am Mittelmeer. Ne? Und das ist, glaube ich, so dieser Vorteil, den keine andere Stadt bieten kann.
Ja, und auch wie du das sagst, vielleicht würden da die Meindl-Tassen hinpassen. Also was ich auch so höre, ist, dass eben so dieses K&K-Thema dort noch so gelebt wird und Kaffeehausatmosphäre und anders als eben die kleinen italienischen Bars, ne?
Ja, absolut. Da gibt es diese glamourösen, riesigen Kaffeehäuser. Triest sagt ja, die Kaffeehäuser stammen eigentlich aus Triest und sind erst dann nach Wien gekommen, weil tatsächlich der Kaffee natürlich zuerst in Triest anlandete und dann weiter sondern transportiert wurde.
Wieder was gelernt.
Es gibt eine ganz, ganz rege Kaffeehauskultur, übrigens auch schon seit 100 Jahren, aber seit 150 Jahren. James Joyce hat ja Teile des Ulysses in Triest geschrieben. Es gibt ganz, ganz viele Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die in Triest leben. Susanna Tamaro zum Beispiel oder auch den Deutschen bekannt Veit Heinichen. Der so Triest-Krimis schreibt und die wohl auch sehr erfolgreich sind. Also da kulturell passiert da auf jeden Fall eine ganze Menge und deswegen zieht es wohl so viele dahin.
Also wir vereinbaren jetzt mal Folgendes. Der Papst kommt nach Grado, nicht nur wegen der Prozession, sondern weil er auch die Kaffeetassen von Pino abholen muss, nimmt die dann mit nach Triest und dann haben wir 2 und 3 Fliegen mit einer Klappe geschlagen.
Genau. Und ich kriege meinen echten Selfie mit dem Papst.
Du kriegst ein echtes Selfie mit dem Papst und wir zwei, weil du gerade Krimis angesprochen hast. Ich bin also ich bin eigentlich genau die Zielgruppe von diesem Krimi-Wahnsinn, der in Deutschland los ist. Also Frau über 50, Wechseljahre durch und sich jetzt noch ein bisschen Spannung ins Haus holen. Ich hasse sie. Ich lese keine Krimis. Aber ich komme, glaube ich, nicht drum herum, dass ich im Venedig-Podcast auch mal eine Folge zu Krimis machen muss. Es bietet sich natürlich an. Ja. Und Stefan, es bietet sich möglicherweise auch an, dass wir dann da nochmal drüber sprechen, weil du hast ja auch einen Venedig-Krimi geschrieben, ne?
Ja, sehr gern. Also ich habe einen Venedig-Krimi geschrieben und eine historische Krimi-Trilogie, wenn man so will, ne?
Ja, das ist das nächste, das ist für mich das nächste Horror-Thema. Historische Romane lese ich auch nicht.
Gut, gut. Haben wir so viel für, dann rede ich einfach mehr und du hörst mir zu.
Oh, ich hoffe, ja, dass das heute auch der Fall war, dass du mehr gesprochen hast als ich.
Okay. Ja, Venedig-Krimis sind sehr naheliegend, klar. Mm. Ne? Und dieser ganze Krimi-Boom ist natürlich der Wahnsinn. Also das muss man auch sagen. Ich habe ja immer den Verdacht, na, irgendwann muss es doch mal vorbei sein, aber es kommen immer neue Krimis aus den merkwürdigsten Ecken.
Unglaublich, hervor. Oder?
Also jede Kleinstadt hat mehrere Krimiserien von diversen Autoren.
Und die kleine Kleinstadt hat einen Gin. Also das ist das nächste Thema, was mich in den Wahnsinn treibt. Ja. Ich trinke ihn gerne, aber ich muss wirklich nicht aus Tübingen, Esslingen und Nördlingen einen Gin haben.
Ja. Mit ganz lustigen Namen und ganz lustigen Etiketten.
Genau.
Ja. I know.
Stefan, dank dir. Es war wieder ein Fest.
Freut mich sehr, liebe Birgit. Bis zum nächsten Mal, kann ich nur sagen.
Bis zum nächsten Mal.
Entweder hier virtuell oder gerne in Grado oder Venedig.
Absolut. Und das gilt nicht für mich, sondern auch für alle Hörer unseres Podcasts. Das war der Podcast Venedig hören und lieben. Wenn du mehr über Venedig hören möchtest, drücke die Glocke und abonniere den Podcast.